Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf das 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit dem dritten Sieg von Ferrari im dritten Auftreten beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans nach Rückkehr. Diesmal mit Robert Kubica, Yiffy Ye und Phil Hansen als Sieger. Das Ganze und viel mehr natürlich schauen wir in die Klassen, gibt's jetzt in den kommenden Minuten. Viel Spaß dabei. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen und damit zur Rückschau und zum Rückblick zur Analyse des 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die 102-jährige Jubiläumsfahrt, kann man fast schon sagen, denn alles über 100 Jahre ist quasi und fühlt sich wie ein Jubiläum an. Ja. Da schauen wir dann drauf und das ist, wirklich sagen, ein 24-Stunden-Rennen gewesen, was von dem, was auf der Strecke passiert ist, einzigartig war in dem Sinne, weil relativ wenig Unfälle passiert sind, muss man sagen. Einerseits positiv, hat jetzt wahrscheinlich für den Neutralen oder für den Zuschauer, der mal gelegentlich reinschaut, relativ wenig Spaß gemacht in dem Sinne, weil das Feld dann oftmals dann sehr auseinandergezogen war. Zwar haben wir dann in der Nacht eine Safety-Car-Phase gesehen, aber die hat ja auch nicht lange durchgehalten. Das war, wie gesagt, für Le Mans ziemlich ungewöhnlich. Zwar lebt Le Mans, wie wir es ja gerne lieben, von der Spannung, von dem, natürlich von dem Racing, ganz klar. Aber dass dann doch so wenig passiert, also egal ob technischerseits, kommen wir gleich noch zu sprechen, in den GT-Klassen war da doch sehr viel los, was Thema Ausfälle anging, ist das, was im größten Teil passiert ist, echt wenig passiert, also keine großartigen Unfälle oder sonstiges, das hatten wir tatsächlich in den letzten Jahren schon öfter mal, aber auf jeden Fall ist das im ersten Moment gut, weil jeder, der da heile rauskommt, ist schon mal, positiv zu vermelden. Schauen wir auf das Rennen zurück. Wie gesagt, Ferrari hat gewonnen mit dem AF Corse Team, das Satellitenfahrzeug, was man so gerne nimmt, mit der 83. Damit hat man, wie gesagt, nach einer späten Aufholjagd vor Porsche und den beiden Autos aus dem eigenen Lager, nämlich aus dem Ferrari-Lager, das Podium komplettiert. Robert Kubica, Yiffy Ye und Phil Hansen setzen sich eben im gelben lackierten AF Corse Ferrari mit der 83 gegen die Werksfahrzeuge durch, obwohl das Rennen bis in die Schlussphase hinein weitestgehend von der Scuderia dominiert wurde. Außerhalb dessen von der Scuderia gab es nur das Porsche-Fahrzeug mit der Nummer 6, die über die ganzen 24-Stunden-Rennen zumindest einigermaßen gegenhalten konnten. Das kommen wir gleich noch später zu sprechen, wie das denn so zustande gekommen ist. Für alle drei Fahrer übrigens war es der erste Gesamtsieg in Le Mans. Zudem ist es der zweite Sieg in der F4-Langstrecken-Weltmeisterschaft für das drittplatzierte Ferrari-Team, das bereits ja dann im Vorjahr schon gewonnen konnte, nämlich beim Lone Star Le Mans Event. Ferrari erzielte damit den dritten Gesamtsieg in Folge beim französischen Langstreckenklassiker nach den Siegen der Autos mit der Nummer 51 aus dem Jahr 2023 mit unter anderem Antonio Giovinazzi und dem Wagen mit der Nummer 50 aus dem letzten Jahr. Der Ferrari mit der 83 übernahm erst in der 20. Rennstunde die Führung, als die Nummer 51 aufgrund von unglücklich getimten Full-Course-Yellow-Phasen zweimal kurz hintereinander an die Box kommen musste. Das Thema Emergency-Boxen-Stop war da ein ganz großes Thema. Auch Alexander Pierguidi drehte sich anschließend dann ins Kiesbett ein und verlor rund 50 Sekunden. Also Ferrari selbst bei den Top-Teams, wenn man das so sieht, in den Hypercars ja auch nicht ganz fehlerfrei, obwohl man ja weitestgehend die Pace bestimmt. Ab diesem Zeitpunkt hat man dann auch wirklich die Pace an der Spitze bestimmt und man hat die Oberhand halten können und das, obwohl man ja mögliche Teamorder ja auch stattgegeben hat, das hat man ja im früheren Kontext ja auch schon öfter mal gesehen und auch in den Teamradios gehört. Die späte Aufholjagd auch des Porsche Penske Motorsport Auto mit unter anderem Kevin Estre ließ Ferrari jedoch keine Möglichkeit mehr, den Fokus auch auf die Werkswagen zu legen. Zumal muss man auch sagen, dass diese in den letzten Rennstunden mit Motorproblemen zu kämpfen hatten. Also Ferrari, wie gesagt, nicht unbedingt fehlerfrei. Das muss man sagen, war bei der Nummer 6 bei Porsche nicht so. Kubicas letzter Boxenstopp, 40 Minuten vor Rennende, ließ 4 frische Michelin-Reifen aufziehen. Das aus Sicherheit, denn man wollte noch mehr Abstand auf die Nummer 6 gewinnen. Estre stoppte nur zum Nachtanken und konnte dann den Rückstand auf etwa über 10 Sekunden verringern. Doch Kubicas Reifenvorteil setzte sich doch dann im Endeffekt durch und er überquerte das Ziel mit einem Vorsprung von 14,084 Sekunden. Das Podium komplettierte dann die gesamten Führenden in der WEC-Wertung, nämlich Alessandro Perguidi, Antonio Giovinazzi und James Calado in der 51, nachdem sie noch spät vor das Schwesterauto mit der Nummer 50 von Miguel Molina, Antonio Foucault und Niklas Liesen sich vorbeischieben konnten, den Vorjahressiegern. Die übrigen Porsche, und da mal drauf zu sprechen, hatten jetzt nicht unbedingt die Pace mit der Nummer 6 mitzuhalten. Der reguläre WEC-Porsche mit der Nummer 5 mit Michael Christensen, Julian Antlauer und Mathieu Jaminet kam als Siebter ins Ziel. Eine Runde damit zurück. Der Nummer 4er Wagen mit Philippe Nasr, Nick Tandy und Pascal Wehrlein belegten Platz 9 und waren ebenfalls eine Runde hinter dem Siegfahrzeug. Kommen wir zu Cadillac zu sprechen. Der Hyperpole extrem gut, konnten sich aber nicht in Rennen mit der Pace begnügen. Die britischen Fahrzeuge mit der Nummer 12 und mit der Nummer 38 fielen schon früh aus dem Kampf um die Spitze zurück, hatten jedoch ein sauberes Rennen. Will Stevens, Alex Lynn und Norman Nato fuhren mit dem Cadillac auf die gesamt fünfte Position, 1 Minute 48 hinter dem Sieger. Der Schwesterfahrzeug mit der 38, Sebastian Bourdais und Jenson Button sowie Earl Bamber belegten Platz 8 und damit war man im Porsche Sandwich unterwegs. Dann kommen wir zu dem letzten Auto in der Führungsrunde, nämlich das war der Retro GT1 Design lackierte Toyota GR010 Hybrid Nummer 7 auf dem 6. Platz, der dort belegt hat, durch eines Ausrutschers von Komu Kobayashi und eine Stop-and-Go-Strafe belegte man wegen Speeding einiges an Zeit sich selber auf und somit kam man dann, wie gesagt, auf der 6. Gesamtposition zurück. Das eigentliche Sieghoffnungsauto mit der Nummer 8 mit Buemi, Hirakawa und Brandon Hartley lag zur Rennhalbzeit zwischenzeitlich sogar auf der 2. Gesamtposition, wurde jedoch nach dem einzigen Safety-Car-Einsatz des Rennens auf Platz 5 zurückgeworfen. Später erlitt Hirakawa einen Ausfall oder einen Fehler an der Radmutter vorne links, musste langsam dann zurück an die Box fahren und verlor nach einem längeren Aufenthalt in der Garage 7 Runden Endplatz für sie, Rang Nummer 16. Der Kampf um die letzten Punkte auf einem schwierigen Wochenende, muss man sagen, war es dann für die französischen Hersteller, nämlich an Alpine. Ging dann das beste Auto aus dem französischen Lager. Der beste A424 war dann der Nummer 35er Wagen mit Ferdinand Habsburg, Paul Hubschotter und Charles Milesi auf Platz 10, gefolgt vom Schwesterauto mit der 36 mit unter anderem Mick Schumacher, das beim Safety-Car-Einsatz an der Boxenausfahrt hängen blieb und später von Jules Conner in Moussan ins Kiesbett befördert wurde. Peugeot bestes Ergebnis erzielte dann die 94 auf Platz 12, während die 93 schon früh mehrere Runden Rückstand aufgepumpt hat. Aston Martin brachte bei seinem Le Mans Debüt mit dem Valkyrie beide Autos ins Ziel. Das war auch das Ergebnis, was für sie zählte. Das bessere platzierte Auto war die 009 auf Rang 13, 3 Runden Rückstand. Kommen wir zu BMW zu sprechen. Die Hoffnung auf ein gutes Top-10-Ergebnis wurde in der Schlussphase zerschlagen. Beide M-Hybrid V8 fielen fast gleichzeitig mit technischen Problemen zurück. Der Nummer 20er Wagen beendete das Rennen auf Platz 18 nach 37-minütiger Reparatur. Stops wegen Motorproblemen. Die Nummer 15 hatte nach größeren Problemen mit dem Kühlsystem des Hybrid und wurde in der Hypercar-Klasse letzter 26 Runden Rückstand. Die einzigen Ausfälle in der Hypercar-Kategorie waren die beiden zusätzlichen Cadillacs von Action Express und Wayne Taylor Racing, die am Morgen wegen Leistungsverlust ausfielen. Insgesamt, wie gesagt, ein sauberes Rennen. Mit nur einer Safety-Car-Phase und 10 Full-Course-Yellow-Phasen absolvierte der siegreiche Ferrari insgesamt 387 Runden, ein neuer Rekord in der Hypercar-Ära, der bisherigen Bestwert von 380 Runden mit dem Toyota-Sieg aus dem Jahr 2022 übertroffen worden ist. Da sieht man mal, wie sauber dieses Rennen am Ende doch war. Dann schauen wir auf, würde ich mal sagen, drei Fahrzeuge, respektive auf drei Teams mal spezieller, auf Ferrari, auf Porsche und tatsächlich mal auf BMW, denn Das finde ich dann doch sehr interessant. Aber bei Ferrari muss man sagen, die haben ziemlich hinterm Berg gehalten, beziehungsweise wollten wahrscheinlich in der Qualifikation gar nicht mal so sehr auf die beste Zeit hinaus. Das hat sich eigentlich im Rennen dadurch ja dann wirklich bestätigt. Also wie sehr man dann doch die Oberhand hatte, war der Wahnsinn. Zwar hat die ACO-Kommission in Sachen Balance of Performance die Vorteile aus dem letzten Jahr für Ferrari doch einiges zurückgeschraubt, aber Vorteil bzw. unumstritten waren sie hingegen ja dann doch schon ganz gut. Und das hat man dann doch eigentlich gesehen. A, konnte man ja dann doch, wirkt es zumindest, nicht auf Halbgas fahren, aber zumindest nicht unbedingt immer am Limit. Wenn man am Limit gefahren ist, dann kann man, konnte man dann doch zumindest etwas Abstand auf die Konkurrenz. Und die Konkurrenz war in dem Falle nur das Porsche Penske Motorsport Auto mit Kevin Estrell, Lawrence Vanthoor und Matt Campbell, die Nummer 6, denn die Konkurrenz kam in diesem Jahr erneut aus dem eigenen Lager. Und da hat man sich persönlicherweise echt schwer getan. Die 50, ja, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist eigentlich das Favoritenauto. 51 kam sich dann so ein bisschen über die Distanz auf. Doch, so wirklich untereinander einig wurde man sich da eigentlich nicht. Also teilweise stand man sich da auch mächtig irgendwie im Weg hin herum, dass man zwar mit, ja, möglicherweise, ganz klaren Teamorders arbeiten wollte, aber so richtig stark überzeugt, muss man ehrlicherweise sagen, dass denn deswegen auch besonders das Siegfahrzeug, AF Corse mit der 83, letztes Jahr noch so ein bisschen mit Rumpelkurs unterwegs gewesen, unter anderem Robert Kubica, der damals Dries Vanthoor in die Mauer schickte und das Aus für die BMW-Truppe damals bedeutet hat, muss man sagen, dieses Jahr echt stark unterwegs gewesen. Letztes Jahr ja auch mit starken Zeiten überzeugen können, aber jetzt auch über die volle Distanz. Je, ehrlicherweise hätte ich ihm das jetzt nicht über die 24 Stunden zugetraut, dass er sich dort Zeiten so rausschlägt. Und Phil Hansen, sind wir mal ehrlich, von dem haben wir das ein wenig zwar erwartet, aber nicht vielleicht in dem Bezug, ist ja auch sein erstes Jahr mit dem Ferrari 499P, deswegen echt saubere Leistung. Ich meine, Robert Kubica mit all seiner Erfahrung kann wahrscheinlich den beiden da noch jungen gebliebenen und jungen Spunden einiges herausholen. Ich glaube, Robert Kubica, so blöd es klingt, das, was der da alles schon miterlebt hat, da kommen wir wieder zu sprechen zum Thema Montreal-Wochenende 2007 mit diesem heftigen Unfall dort beim Formel-1-Rennen von Montreal. Ein Jahr später gewonnen, dann der Rallye-Crash, hat sich dort danach extrem zurückgekämpft und immer noch voll genießen ist er immer noch nicht mit seiner Hand. Und dass er dort ein 24-Stunden-Rennen einerseits zweimal hintereinander in der Top-Kategorie so mitfahren kann, ist eine Sache, aber dass er dort auch gewinnen kann, finde ich, ist die andere. Und das ist wirklich sauber und extrem stark und verdient extremen Respekt. Und Polen hat ja an dem Tag ja nicht nur diesen Sieger zu vermelden bei den 24 Stunden von Le Mans. Dann kommen wir von Ferrari zu Porsche zu sprechen, und da muss ich sagen, da hat mich Porsche zwar mit der 6 auf jeden Fall deutlich überzeugt, Kevin Estre, Lawrence Vanthoor und Matt Campbell, das war das Auto, was so outstanding war von den ganzen, ja, Best-of-the-Rest-Fahrzeugen, wenn man das so nennen dürfen. Das ist einerseits gewesen, weil man in der Anfangsphase vom letzten Startplatz starten musste aufgrund des Untergewichts nach der Qualifying. Und auch, das hat man dann relativ schnell in der Anfangsphase wettgemacht. Also man war da direkt eigentlich bei der Musik mit dabei. Das konnte man bei den Schwesterfahrzeugen nicht sagen. Bei der 4 lasse ich mir auch so ein bisschen gefallen, gerade mit Pascal Wehrlein, der nicht allzu viel Erfahrung hat, aber jetzt nicht unbedingt von den Zeiten abgefallen ist im Vergleich zu Nick Tandy und Philippe Nasre, während Julian Andlauer, Michael Christen und Mathieu Jarminy, ja, der eine macht sich so ein bisschen, oder der eine baut so ein bisschen die Pace auf. Das war in dem Fall Julian Andlauer und Michael Christen und Mathieu Jarminy konnten diese Zeit nicht unbedingt direkt mitgehen, und das war dann so ein bisschen das, was Porsche mit der Nummer 5 dann auch ein wenig zum Verhängnis geworden ist zu diesem Zeitpunkt. Und das so in diesem Rennen zu lesen und so zu bestimmen, das ja, einerseits gute Auftreten des Autos mit der 6, wie gesagt, Platz 2, sehr, sehr stark. Man hat ja selber gesagt bei Estre, Fanto und Campbell, wir sind das einzige Auto, was in dieser Spitzengruppe ohne wirklich große Fehler durchgekommen ist. Keine Strafe, kein Tracklimit, kein technisches Problem. Also das war wirklich stark, und dass man dann nicht mit einem Sieg belohnt wird, sagte oder hat sich so ein bisschen durchgehört, so, ja, das schmerzt schon doch sehr. Aber mit Platz 2, mit so einem, ja, eigentlich unerreichten Ferrari Pace, dass man da mithalten konnte, war schon sehr, sehr stark. Und wie gesagt, Platz 7 respektive Platz 9, wahrscheinlich jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, beide Autos ja immer noch in den Top 10 platziert. Und dann würde ich am Ende noch gerne, bevor wir vor dem großen Thema noch stehen, mit BMW ansprechen wollen. Die Autos haben mich dann doch sehr überrascht im positiven Sinne tatsächlich. Man war lange in der oder mit der Musik mit dabei. Man war auf Schlagdistanz mit Cadillac und mit Toyota. Also würde ich jetzt mal wirklich sagen, man war, wenn man die drei Ferraris vorne an der Spitze und den einen Porsche mit rausnimmt, der als einziger aus diesem Feld wirklich mitgehen konnte, und das war ja eigentlich outstanding. Also da hat man so viel was anderes gemacht als die Schwesterbesatzungen, dass man dort mitfahren konnte, aber BMW und auch Cadillac wirkten zumindest so, dass sie die einzigen waren, die ja ansatzweise so ein bisschen die zweite Reihe darstellten. Für BMW war es dann natürlich extrem ärgerlich. Man hat Strafen eingefahren, das ging den anderen Teams natürlich auch nicht anders. Pit-Speed-Limit war so ein ganz großes Thema. Aber dann am Ende die technischen Gebrechen, die die beiden Fahrzeuge 12 respektive 26 Runden zurückgeworfen haben, hat ein echt gutes Ergebnis für die Münchner und auch für das belgische Team WRT nach hinten geworfen. Generell muss man sagen, war es ein deutlich besserer Auftritt für BMW im Vergleich zum letzten Jahr. Da war man ja relativ schnell aus der Verlosung mit raus, aber man hat ein nächstes Ziel für nächstes Jahr. Einerseits das Auto durchhalten, das geht. Vielleicht noch ein bisschen an der Performance schrauben, denn man war in der Nacht extrem gut unterwegs. Tagsüber hingegen musste man sich dann doch einigen Teams sträuben. Aber wie gesagt, man hat dann vielleicht noch die Möglichkeit, im nächsten Jahr weiterhin anzugreifen. Und das macht zumindest mal Hoffnung bei BMW. Generell hat man es ja in der IMSA gesehen, dass sie durchaus deutlich konkurrenzfähiger geworden sind über die letzten beiden Jahre, aber wie gesagt, das zweite Auftreten in Le Mans für BMW vielleicht noch in dem Jahr ein Schritt zu früh gewesen, kann man vielleicht sagen. Wie gesagt, Auto nicht über die 24 Stunden, beide nicht durchgehalten, und das war dann einfach aus Sicht, weil es eben so kurz vor Ende war, extrem bitter. Wie gesagt, dann sprechen wir den Elefanten noch im Raum an, und das ist nämlich die Disqualifikation des 50er-Wagens auf Platz 4. Deswegen rutschen ja alle erstmal einen Platz auf um dieses Ergebnis. Also wird man nicht 19. respektive 18., sondern 18. und 17. im Falle von BMW. Die restlichen, wie gesagt, kommen dann auch einen Platz auf. Der Cadillac Team Jota zum Beispiel dann wird jetzt 4. Und das ist der Grund. Die Entscheidung wurde eben am späten Montag von den Rennkommissaren bestätigt und von den Sportkommissaren bestätigt. Demnach entspricht die Heckflügelhalterung des Fahrzeugs nicht dem Verwindungstest und verstieß somit gegen das technische Reglement. Dadurch, wie gesagt, rücken alle miteinander auf. Laut dem Bericht der Sportkommissare wies der Ferrari mit der Nummer 50 eine Verformung des Heckflügels von 52 mm auf, die beim Test nach dem Rennen gemessen wurden. Die LMH-Technikregularien erlauben jedoch maximal eine Verformung von maximal 15 mm. Zudem wurden 4 Schrauben an der Halterung des Heckflügels vermisst, die laut Fahrzeugkommunikation vorhanden sein müssen. Ein Teamvertreter erklärte, dass das Fehlen dieser Schrauben zur übermäßigen Verformung geführt haben könnte. Ein Mechaniker soll beim letzten Boxenstopp auch noch dieses Fahrzeug das Fehlen einer Schraube an des Heckflügels bemerkt haben. Außerdem stellten die Rennkommissare jedoch fest, dass das Fahrzeug in Runde 380, also 7 Runden vor Ende, seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hatte, ein Hinweis auf einen möglichen Leistungsvorteil. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist unklar gewesen, ob Ferrari AF Corse gegen die Entscheidung Berufung einlegen wird. Die Disqualifikation des Fahrzeugs mit der Nummer 50 ist ein schwerer Rückschlag für die Titelchancen von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Niklas Nielsen in der F4 Langstreckenweltmeisterschaft. Vorläufig lagen die drei bei 81 Punkten, 24 Punkte hinter dem Wagen mit der 51 mit Calado, Pierguidi und Giovinazzi, das den dritten Platz belegte. Durch die Disqualifikation des Autos hat sich der Rückstand jetzt nun auf 48 Punkte verdoppelt. Robert Kubica, Yeffe Yeh und eben auch Phil Hansen sind mit 89 Punkten nach diesem Wochenende herausgegangen. Damit liegt man 16 Punkte hinter James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Perguidi. Weiter geht's ja in Sao Paulo im Juli. Dann schauen wir noch auf die anderen Klassen und gehen dann auf die LMP2 zu sprechen. Das Rennen verlief für Inter-Europol Competition, abgesehen von einem Nasenbruch nach einem Ausrutscher von Szymanowski ins Kiesbett, relativ ruhig. Für die polnische Mannschaft war es bereits der zweite LMP-Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans innerhalb von 3 Jahren. AO by TF beendete das Rennen nicht nur auf dem 3. Gesamtrang der LMP2-Klasse, sondern holte man mit PJ Hyatt, Dan Cameron und Luis de Letras nach auch einen überlegenen Sieg in der Pro-AM-Wertung. Nach einem Start von Platz 3 in der Pro-AM Wertung und Platz 8 insgesamt hielt Hyatt zunächst nach dem LLR M-Sport-Team mit Patrick Tillet die Position. Doch nach einer Kollision der damaligen Spitzenreiter mit dem Orica von Algarve Pro Racing übernahm der Spike the Dragon designte Orica die Führung in der Klasse und eine Position, die er fast das gesamte restliche Rennen beinhaltete. Trotz einer späteren Durchfahrtsstrafe wegen Track Limits kam der Iron Lynx Proton Orica mit der Nummer 9, nämlich von Jonas Riedmark, Makeo Capito und Rasha de Grus auf Platz 4 in der LMP2 ins Ziel. Der 5. Platz belegte dann TDS Orica mit der Nummer 29, der damit Zweiter in der Pro-AM-Klasse wurde. Die Top 3 der Pro-AM-Wertung komplettierte dann das Fahrzeug mit der Nummer 11 von Proton Competition, das insgesamt 6. in der LMP2 wurde. Das Rennen in der LMP2-Klasse war relativ stabil hinweg, mit wenigen Zwischenfällen und geringer Ausfallrate. Die zwischenzeitlich führende LLR M-Sport-Mannschaft fiel durch eine Kollision mit der Nummer 25 von Agave Pro Racing out mit Matthias Kaiser am Steuer. Ein unglückliches Rennen erlebte dann IDEC, dessen beide Fahrzeuge mit der Startnummer 18 und 28 unabhängig voneinander ausfielen, nachdem sie jeweils ein Rad während der Fahrt gelöst hatte. Und Cembole Basi von Nielsen Racing verursachte das einzige Safety Car im ganzen Rennen mit einem nächtlichen Unfall in Terre Rouge in einem Rennen, wie gesagt, das ansonsten von einer ungewöhnlich hohen Zahl an Grünphasen geprägt worden war. Wie gesagt, natürlich auch in der LMP2-Klasse. Anders lief es so ein bisschen in der LMGT3, dort mit Mantai Racing das 3. Mal erfolgreich gewesen und Richard Lietz hat den 2. LMGT3-Klassensieg in Folge gefeiert bei den 24 Stunden von Le Mans. Das deutsche Team aus Moispart setzte sich souverän gegen das Vista Alf Corsa Auto und dem TF Sport Corvette durch und das Ganze eben, wie gesagt, souverän. Mit der 92 gefahren Richard Lietz, Ryan Hartwig und Ricardo Pera überquerten die Ziellinie 33 Sekunden vor dem Ferrari mit der Ferrari 206 GT3 mit der 21, pilotiert von François Herriot, Simon Mann und Alessio Rovera, die ja auch zum deutlichen Favoritenkreis gezählt haben. Nachdem der blau lackierte Porsche das Rennen von Platz 5 aufgenommen hatte, fiel er zunächst mit dem Bronzefahrer Hartwig am Steuer gegen höher eingestufte Piloten aus dem Top 10 der Klasse deutlich zurück. Doch als der Sonntag anbrach, etablierte sich das Fahrzeug fest in den Top 3 der LMGT3-Klasse und lieferte sich in intensiven Duellen mit dem BMW M4 GT3 Evo vom Team WRT mit der Startnummer 46 mit Rossi, Alhati und mit Calvin van der Linde. Dramatisch wurde es, als dieser BMW kurz vor der Halbzeit des Rennens durch ein elektronisches Problem ausfiel. Calvin van der Linde blieb aufgrund eines Ausfalls der Servolenkung im Kiesbett der Porsche-Kurven liegen. Man konnte trotz, man sich dort befreien konnte mit externer Hilfe das Rennen nicht mehr aufnehmen. WRT musste schließlich einen doppelten Ausfall hinnehmen, da auch das Schwesterauto mit der 31 nach einer Kollision mit einem Hasen beschädigt worden ist und aus dem Rennen rausgenommen worden ist. Mit dem Ausfall der beiden WRT-Fahrzeuge übernahm dann Porsche endgültig die Führung in der LMGT3-Klasse und gab diese bis zum Rennende nicht mehr ab. Es war der 2. Klassensieg, wie gesagt, in Folge für Mantai in Le Mans in Folge in dieser LMGT3-Klasse. Für Richard Lietz war es bereits der 6. Klassensieg beim berühmten Langstreckenklassiker nach Erfolgen im Jahren 2007, 2010, 2013, 2022 und eben aus dem vergangenen Jahr 2024. Für Hartwig und Pera war es jeweils der 1. Le Mans-Sieg. Pera hatte zuvor bereits einen 2. Platz im Jahr 2020 und mit Platz 3 im Jahr 2023 einfahren und durchaus erfolgreich hinnehmen können. TF Sport TIF Sport komplettierte, wie gesagt, das Klassenpodium mit dem Chevrolet Corvette Z06 GT3 R mit der Nummer 81, gefahren von Dumm von Rumpoy, Ruif Andrade und Charlie Eastwood. Mathieu Drouhi, Ian James und Zachary Robichon belegten im Aston Martin Vantage GT3 Evo mit der 27 von Heart of Racing den 4. Platz in der Klasse vor dem Lexus aus dem Hause Akkodis ASP mit Razvan Umbrusco, Clemens Schmid und eben José María López folgten dort hinter, genauso auch wie das Auto von dem zweiten Mantel Porsche mit der 90, das man dort eingesetzt hat, und die Corvette mit der 33 von TIF Sport kam dann auf den Plätzen 6 und 7 ins Ziel. Kessel Racing erreichte mit der 57 mit den Fahrern Takeshi Kimura, Casper Stevenson und Dani Serra den 8. Platz. Der 9. Platz ging dann an den Ford mit der 77 von Proton Competition eingesetzt, während der AWA Corvette bei seinem Le Mans Debüt mit der 13 mit Ori Fidani, Lars Kern und Matt Bell einen Top 10 Platz holte. Während zwei der von Mantai eingesetzten Fahrzeuge in den Top 10 landeten, hatte der Porsche von Iron Dams mit der 85 aufgrund eines Schaltproblems mehrere Runden Rückstand und kam nur auf Platz 16 ins Ziel. Weitere LMGT3-Teilnehmer mit nennenswerten Problemen waren der Ferrari mit der 54 von Vista AF Corse, Ausfall durch defekten Drehmomentsensor, sowie beide McLaren 720S aus dem Hause United Autosport, die aufgrund von Antriebsstrang- bzw. Lichtmaschinenproblemen ausfielen. Der Aston Martin Vantage GT3 Evo von Spirit of Le Mans war mit der 10 unterwegs, der zu Beginn mit Valentin Hasekloh am Steuer zu den Spitzenreitern gehörte, verlor durch Motorprobleme ebenfalls mehrere Runden. Außerdem wurde der Ford mit der 88 von Proton Competition und der Lexus mit der 78 von Codas ASP nach Unfällen in Terre Rouge bzw. den Porsche-Kurven aus dem Rennen genommen. Und da muss man sagen, ja, hier haben Ausfälle eine riesige Rolle gespielt. WRT das Rennen durchaus bestimmt, wie gesagt, bis zur Halbzeit mit der 46, da hat man teilweise ja über eine Minute Vorsprung. Zwar war die Boxenstopp-Strategie ein wenig eine andere, jeweils zu jedem Team, das war dann doch ziemlich interessant. Schade hingegen dann für das Rennverlaufs wegen, das hätte mich dann doch interessiert, wie sich das am Ende ausgegangen wäre, wenn der WRT durchgehalten hätte. Was mir jetzt irgendwie auffällt, ist, dass BMW aufgrund des Evo-Fahrzeugs, warum auch immer, ist mit dem alten zumindest nicht so aufgetreten, mehrere elektrische Probleme hat. Einerseits ABS, haben wir in der DTM gesehen, schon hier und da, und vor allen Dingen jetzt eben Servolenkung. Gut, Servolenkung kann immer mal wieder passieren, dass dann dort ausfällt oder dann dadurch elektronische Probleme passieren. Aber das ist jetzt schon dann doch sehr auffällig bei BMW mit dem Evo-Fahrzeug, ob man da gewisse Sachen vielleicht geändert haben auf andere Materialien bzw. auf andere Lieferhersteller oder Hersteller generell drauf zurückgreift. Mal gespannt. Das ist zumindest ein Problem, was man jetzt so auf Dauer beobachten konnte. Das ist schon ziemlich kurios, finde ich, weil der BMW eigentlich ja doch ziemlich ohne große technischen Probleme zumindest in der letzten Ausbaustufe, in der ersten Ausbaustufe des BMW M4 GT3 ausgekommen ist. Also das ist jetzt hingegen ja dann doch schon sehr auffällig, finde ich zumindest. Bei dem anderen Fahrzeug ist natürlich unglücklich mit dem Hasen. Und was man auch sagen muss, in der LMGT3 Mercedes gar nicht stattgefunden. Wie gesagt, man hatte ja grundsätzlich schon Probleme, einerseits mit den Groves, also da war das Thema Driving Standards oftmals ein Thema gewesen bei der 63. Und wie gesagt, Ausfall mit der Nummer 60 im Nachhinein passiert, Riemen an der Lichtmaschine gebrochen und durchgeschlagen. Man hat lange in der Box verbracht und die 61 ins Ziel gekommen, aber wie gesagt, eigentlich außerhalb der Konkurrenz gefahren. Es mit 7 Runden Rückstand mit der 63 auf Platz 15 und mit Platz 12 und dem Wagen von Barry Odenius und Martin mit 4 Runden Rückstand zu gehen. Das kann nicht der Anspruch von Mercedes sein, aber nächstes Jahr kann es ja noch besser werden. Wie gesagt, in der nächsten Auflage der FIA-WEC, das Ganze dann in Sao Paulo, kann das ja auch noch deutlich besser werden. So, und damit war es das schon wieder bei den 24 Stunden von Le Mans. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war ein sehr außergewöhnliches Rennen, sehr ruhig, und deshalb hat man eigentlich nicht mehr viel zu analysieren. Die Disqualifikation der 50 dann doch sehr interessant. Es ist eigentlich sehr selten, dass ein Auto aus der Top-Klasse disqualifiziert ist. Jetzt ist es eben passiert und deshalb ja, dann doch sehr, sehr spannend zu beobachten. Spannend wird es auch zu beobachten, morgen dann das 24-Stunden-Daily zum 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Das gibt es dann am Donnerstag für euch. Dann erster Trainingstag. Dort schauen wir dann erstmal voraus auf die Top-Klasse. Freitag dann gibt es dann die Rückschau auf den Donnerstag und dann wissen wir dann auch schon am Samstag, wer so auf der Pole steht und was dann sonst noch so passiert ist. Bis dahin, wie gesagt, morgen melden wir uns ja schon wieder mit dem 24-Stunden-Daily zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Wir machen diese ganze Show sehr natürlich auch. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.